Hinter Bonner Türen. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers. Weil sich an jeder Ecke spannende Geschichten verstecken. Wir befinden uns im Jahr 1873 in der Maxstraße in der Bonner Nordstadt. Eine junge Frau steht vor der Tür des Hauses mit der Hausnummer 1. Sie sieht müde aus, ist ärmlich gekleidet und hat ein neugeborenes Baby auf dem Arm. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite läuft ein Paar vorbei. Die beiden schauen kurz herüber und dann rasch wieder weg. Sie wirken peinlich berührt. Eine ältere Frau öffnet die Tür, vor der die junge Frau mit dem Baby steht, und mustert sie. Sie unterhalten sich kurz, schließlich tritt die Frau zur Seite und lässt die Besucherin hinein. Die junge Frau ist ein gefallenes Mädchen, eine unverheiratete Mutter, ohne Mann, ohne finanzielle Mittel. Das Haus in der Maxstraße ist ihre einzige Hoffnung auf ein bürgerliches Leben.
Hallo, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Hinter Bonner Türen. Mein Name ist Christine Ludewig und mir gegenüber sitzt Johanna Lübcke.
Hi, auch von mir. In unserem Podcast wollen wir die Türen öffnen zu Orten mit einer spannenden Vergangenheit in Bonn und euch die Geschichten dahinter erzählen.
Heute öffnen wir die Tür zu gleich mehreren Orten in Bonn, die so heute nicht mehr existieren. Einmal, wie wir in der Szene am Anfang gehört haben, zum Haus für gefallene Mädchen, das von 1873 bis 1875 in der Maxstraße 1 angesiedelt war. Johanna, du hast mit einer Expertin über das Thema gesprochen. Was hatte es mit diesem Haus mit dem ungewöhnlichen Namen auf sich?
Genau, ich habe mit der Historikerin Isabel Busch vom Haus der Frauengeschichte hier in Bonn gesprochen. Das Haus für gefallene Mädchen selbst steht heute nicht mehr. Wir können nur vermuten, dass es etwa an der Stelle stand, wo heute eine Autowerkstatt ist. Und dort wurden im späten 19. Jahrhundert Mädchen und Frauen aufgenommen, die ein Kind bekommen hatten und unverheiratet waren.
Also, das klingt für uns heutzutage natürlich nicht so ungewöhnlich, aber im 19. Jahrhundert war das bestimmt ganz anders.
Richtig. Ledige Frauen, die ungeplant, aus welchen Gründen auch immer, schwanger wurden, galten als unsittlich. Das hatte seine Gründe in der Sexualmoral der Zeit. Isabel Busch hat das so erklärt.
Gerade im Bereich der Sexualität gab es eine extrem starke Doppelmoral. Und die Männer, die also die Frauen, die ledigen Frauen überhaupt erst geschwängert haben, jetzt egal auf welche Weise, ob jetzt auch unbedingt einvernehmlich oder nicht einvernehmlich, da wird bestimmt beides dabei gewesen sein bei den Frauen, mit denen sie zu tun gehabt hat, die blieben unbehelligt. Also von denen wurde eigentlich nichts weiteres erwartet und es waren die Frauen, die dann die ganze Not hatten und sozial geächtet wurden.
Galt das denn für alle Frauen oder betraf das vor allem Frauen aus niedrigeren sozialen Schichten?
Also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit waren es eher Frauen aus den Arbeiterschichten. Natürlich war es nicht so, dass Frauen oder unverheiratete Frauen oder junge Mädchen aus dem Bürgertum nicht unverheiratet schwanger wurden. Nur das wurde anders geregelt. Die waren dadurch ihren sozialen und finanziellen Stand der Familie natürlich privilegiert, in Anführungsstrichen. Und da gab es andere Möglichkeiten, das irgendwie diskret zu halten und vielleicht das Kind irgendwo anonym dann zu gebären und dann in die Pflege zu geben. Oder es wurde vielleicht auch leichter, dann vielleicht auch einen Ehemann gefunden, der also so schnell wie möglich vielleicht auch mit der richtigen Mitgift dazu überredet werden konnte, rechtzeitig die junge Frau zu heiraten.
Wie kam es denn dazu, dass Bertha Lungstraß überhaupt mit diesen Schicksalen in Kontakt kam? Sie war ja eher aus gutem Hause, oder?
Ja, das kann man so sagen, glaube ich. Sie wurde 1836 in Loma geboren und war die Tochter eines evangelischen Pfarrers. Sie war schon als Mädchen und junge Frau in ihrem Ort in der Kranken- und Altenpflege tätig und wuchs insgesamt, wenig verwunderlich, sehr christlich-evangelisch geprägt auf.
Mit 22 ist sie mit ihrer Mutter zusammen nach Bonn gezogen. Dort hat sie Univorlesungen über Medizin und Erziehung besucht, war bei Vorträgen und Gottesdiensten von Professoren und Universitätspredigern, ging zu Bibelstunden und war in der evangelischen Gemeinde aktiv.
Im Spital des Friedrich-Wilhelms-Stifts am Bonner Talweg, das gibt's heute nicht mehr, hat sie auch ausgeholfen, auch schon vor dem Deutsch-Französischen Krieg 1870-71. Und während dieses Krieges dann und auch danach half sie bei der Pflege der verwundeten und kranken Soldaten.
Lungstras hatte also keine Ausbildung?
Nee, sie hatte aber eine sehr ausgeprägte christliche soziale Ader. Im Krankenhaus hat sie dann noch immer mehr Aufgaben bekommen. Unter anderem hat sie bei Spendensammlungen geholfen, hat die Leitung des Speisevereins für das Krankenhaus übernommen und auch für Patienten Testamente aufgesetzt. Sie hat auch Kleidung geflickt und sozial Schlechtgestellten dabei geholfen, Arbeit zu finden.
Sie scheint ein Organisationstalent gewesen zu sein und auch Vermittlungskünste gehabt zu haben, denn sie hat ja schnell viele Kontakte in Bonn geknüpft.
Bei ihrer Arbeit im Krankenhaus ist sie dann auch mit Mädchen und Frauen in Kontakt gekommen, die eben unverheiratet Kinder bekommen hatten. Dabei hat sie dann erfahren, dass Mütter unehelicher Kinder schon nach 12 Tagen aus der Bonner Uni-Frauenklinik entlassen worden sind und daraufhin oft auf die schiefe Bahn geraten sind, weil sie eben auf sich allein gestellt waren und keine finanziellen Mittel hatten. Die rechtliche Situation unverheirateter Mütter im 19. Jahrhundert hat Isabel Busch uns einmal erklärt.
Die unverheiratete Mutter hatte zunächst mal keine volle elterliche Sorge. Damals nannte man es noch elterliche Gewalt über ihr Kind. Was die Mutter hatte, die ledige Mutter, das war die sogenannte Personensorge. Das ist ein Teil der elterlichen Sorge. Das war so eigentlich, wenn man auch so will, ihre Pflicht, wenn das Kind bei ihr blieb. Also sie musste dafür sorgen, dass das Kind versorgt war. Tatsächlich durfte sie ihr Kind nicht juristisch vertreten. Das wurde durch die Vormundschaft geregelt. Das heißt, dem Kind, also beziehungsweise der Mutter, musste ein gerichtlich bestimmter Vormund an die Seite gestellt werden, der das Kind rechtlich vertrat. Eine Unterhaltspflicht, die musste der Vater tatsächlich erst zahlen mit dem bürgerlichen Gesetzbuch von 1900.
Wir haben gehört, wie christlich-bürgerlich Bertha Lungstras geprägt war. Sie war dann von der Situation dieser Mädchen und Frauen sicherlich schockiert, aber wohl irgendwie auch im ersten Moment abgestoßen von den sogenannten gefallenen Mädchen. So nannte man sie ja. Und sie hat mehrere Mädchen, die sie um Hilfe gebeten haben, dann auch erst einmal abgewiesen, bis sie sich schließlich dazu durchrang, zu helfen.
Bertha Lungstras hat es dann aber irgendwann ja geschafft, eben weil sie immer wieder mit diesen Schicksalen konfrontiert war, ihre eigenen Vorurteile zu überwinden. Für sie war das dann aber begründet mit dem typisch evangelischen Rettungsgedanken und auch mit einem Kampf für sittliche Reinheit, so nannte man das damals. Sie sah diese Frauen also weiterhin durchaus als Sünderinnen an, aber eben auch als Opfer des Systems. Und je mehr sie sich damit beschäftigte, desto mehr hat sie dann auch die Männer eben als Schuldige gesehen in diesem ganzen System.
Bei diesen ledigen Müttern gab es sehr, sehr viele Dienstmägde. Also Frauen, die in einem wohlhabenden Haushalt beschäftigt waren. Und das war quasi ein offenes Geheimnis, dass die als freiwillig galten und da durchaus von dem Hausherren oder dem Sohn des Hausherren missbraucht worden sind. Und Schwangerschaft war dann durchaus auch ein Kündigungsgrund. Also den Frauen konnte dann tatsächlich, wenn sie dann schwanger geworden sind, auch wenn sie es alles gar nicht wirklich auch gewollt hatten, fristlos gekündigt werden. Und die standen dann auf der Straße und häufig landeten die auch in der Prostitution. Und das war etwas, was Bertha Lungstras dann eben auch erkannte.
Du hast ja auch einige schriftliche Zeugnisse von Bertha Lungstras gefunden, die überliefert sind und die verraten, was sie über dieses System dachte. Da steht zum Beispiel: Das Herz empört sich, wenn man diesen Jammer sieht. Denn wie es heute steht, der Verführer geht frei aus, die Verführte trägt die Schuld in den Augen der Welt allein. Vor Gottes Auge gilt freilich wohl ein Andermaß. Vor ihm sind alle Menschen gleich. Da heißt es nicht, weil du ein Mann bist, darfst du ungestraft dieselbe Sünde tun, für die ein Weib verachtet ist und büßen muss ihr Leben lang. Aber in der Welt gilt es so.
Also einerseits klingt das ja schon ziemlich fortschrittlich für mich, finde ich. Also sie erkennt ja auf jeden Fall schon mal die Ungerechtigkeit. Und auch, dass das eigentlich ja gar nicht zu einem christlichen Weltbild passt, weil ja vor Gottes Augen eigentlich alle Menschen gleich sind. Und andererseits stellt aber auch sie die Frau hier weiterhin als Verführte dar, obwohl ja manchmal, vielleicht auch meistens, eine Machthierarchie es für die Frauen damals unmöglich gemacht hat, Handlungen zu widersprechen oder es war sogar Gewalt im Spiel.
Was Lungstras dann auf jeden Fall getan hat, war, eine Anlaufstelle zu schaffen für solche Mädchen. 1873 eröffnete sie ein sogenanntes Versorgungshaus in der Maxstraße. Dort gab es aber kein fließendes Wasser, keine Toilette, nur eine Sickergrube. Natürlich auch kein Strom und nicht viel Platz. Finanziert wurde das Heim unter anderem durch die Arbeit eines Handarbeitsvereins, den Bertha Lungstraß gründete. Und was dort gestickt und genäht wurde, wurde verkauft. Lungstraß war zudem ziemlich gut im Fundraising, würde man heute sagen, und im Networken, auch nochmal so ein englischer Begriff. Sie hatte ja viele Kontakte in gutbürgerliche Kreise und konnte so Spenden für ihr Projekt sammeln.
Es gab dabei wohl schon auch viel Gerede über ihr Engagement, eben weil sie mit Mädchen und Frauen in Kontakt kam, die gesellschaftlich ja geächtet waren. Aber generell gab es in der Bonner Bevölkerung schon auch ein Problembewusstsein rund um die Situation dieser Mädchen und Frauen. Das zeigt nämlich auch die Spendenbereitschaft der Bonnerinnen und Bonner damals. Das Bonner Versorgungshaus, das sagt zumindest ihre Biografin Charlotte Schumm-Walter, war das erste solche Versorgungshaus im Deutschen Reich. Es gab zuvor zwar schon sogenannte Magdalenenheime, die sich auch um Frauen in prekären Lebensbedingungen kümmerten. Das waren dann meistens Prostituierte. Allerdings war das Leben in diesen Heimen sehr streng und hart.
Was ich mich jetzt dann so ein bisschen frage, wie sah denn das Leben im Bonner Versorgungshaus im Vergleich dazu so aus? Also was haben die Frauen da gemacht?
Es gab auf jeden Fall einen festen Tagesplan. Um 5:30 musste man jeden Tag aufstehen, im Sommer sogar um 5. Es wurde gearbeitet, gebetet und ja, gegessen natürlich. Und um 9:30 war schon Schlafenszeit. Am Sonntag durften die Mädchen und Frauen Briefe schreiben, die aber kontrolliert wurden. Und Besucher brauchten eine Erlaubnis der Vorsteherin, also von Frau Lungstraß. Das klingt jetzt vielleicht nicht sehr entspannt, aber Bertha Lungstraß hat das Haus wohl trotzdem eher familiär geführt und wollte eigentlich keinen Zwang und keine Strafen durchsetzen.
In einem anderen Punkt war sie aber besonders streng. 1890 formulierte sie in einem Jahresbericht den Appell an die Öffentlichkeit. Aber nochmals erinnere ich alle lieben Freunde unserer Arbeit an unser Prinzip und bitte, uns in das Versorgungshaus nur solche Mädchen zu schicken, welche zum ersten Mal gefallen sind. Das heißt, die, die nur ein uneheliches Kind hatten. Also sie bekamen genau eine Chance, aber danach keine mehr. In dem Bericht schreibt Lungstraß weiter, dass in den letzten Jahren vermehrt ganz junge Mädchen, im gewöhnlichen Leben Kinder genannt, unter den Gefallenen waren. Und sie stellte nochmal klar, für Mädchen aber, welche sich im Leichtsinn umhergetrieben, aus der Prostitution ein Gewerbe machten oder aus Gefängnissen kommen, ist unser Haus nicht.
In den ersten 6 Wochen nach der Geburt sollten die Frauen sich dann erholen und stillen und dann wurden sie auch schon in häuslichen Arbeiten ausgebildet. Nähen, waschen, bügeln, kochen. Und sie durften so lange bleiben, bis sie dann eine Anstellung in Bonner Familien gefunden hatten, die Lungstraß ihnen oft vermittelte, oder auch bis sie verheiratet waren.
Und was wurde aus den Kindern der Frauen?
Die blieben auch so lange im Haus, bis sie eine andere Unterbringung gefunden hatten. Manche Kinder blieben dann bis ins Kleinkindalter, andere sogar noch länger, bis sie entweder adoptiert wurden, die Mutter geheiratet hat oder sie kamen dann irgendwann zu Verwandten.
Das klingt so, als sei es auf jeden Fall eher die Ausnahme gewesen, dass die Mutter und ihr Kind langfristig zusammenblieben. Das ist extrem befremdlich. Das lag an dieser Vormundschaftsregelung, oder?
Ja, wahrscheinlich schon. Eine alleinstehende Frau wurde einfach von der Gesellschaft nicht als geeignet betrachtet, ein Kind alleine großzuziehen. Es war auf jeden Fall schon ungewöhnlich, dass sie in diesem Versorgungshaus überhaupt für einige Zeit zusammen wohnen bleiben konnten. Lungstraß wollte das vor allem so, weil sie es als Weg sah, die damals sehr hohe Säuglingssterblichkeit zu verringern.
Ihr Einsatz zeigt sich auch dadurch, dass sie 1874 dann selber in das Versorgungshaus gezogen ist. In diesem Jahr wurden 19 Frauen dort aufgenommen, die alle eine Stelle bekommen haben sollen. Um die Babys, die aufgenommen wurden, stand es leider zuerst nicht so gut. 20 wurden aufgenommen, davon wurden 2 wieder entlassen und 12 sind gestorben. Teilweise waren sie schon bei der Aufnahme verelendet und jämmerlich.
Das Haus hatte auf jeden Fall mit den Jahren einen riesigen Zulauf und es musste dann ein neues Haus her, weil es einfach zu eng wurde. Lungstraß hat dann 1875 ein größeres Haus in der Weberstraße 69 in der Südstadt gekauft und sie machte damit trotz der Spenden, die sie bekommen hat, viele Schulden, die sie nur nach und nach abzahlen konnte.
Bertha Lungstraß hat das aber nicht alles alleine gemacht, oder?
Zuerst schon, 1876 bekam sie dann schließlich ihre erste Gehilfin und um 1880 herum dann eine zweite. Aber auch nicht fest angestellte Frauen und Mädchen haben ihr über die Jahre hinweg immer geholfen, natürlich alle ehrenamtlich.
Das Haus in der Weberstraße war zwar deutlich größer als das in der Maxstraße, aber auch hier wurde es bald eng. Später erweiterte ein Anbau den Platz. Das Haus wurde immerhin an die Kanalisation angeschlossen und Lungstraß kaufte auch noch das Nachbarhaus dazu. Das wurde dann ein separates Kinderhaus, wo die Kinder auch längerfristig leben konnten.
Kurz gesagt, das ganze Projekt wurde immer größer. In der Weberstraße ging es den Bewohnerinnen und Bewohnern dann auch besser als in der Maxstraße. Im ersten Jahr nach dem Umzug starben von 30 Kindern nur, in Anführungszeichen, 3.
1888, dann hat Lungstraß die behördliche Erlaubnis bekommen, eine Entbindungsanstalt einzurichten. Ein nächster Schritt also. Ärzte von der Uniklinik haben sie betreut, auch unentgeltlich übrigens.
Es blieb dann aber nicht bei diesen Versorgungshäusern und dem angeschlossenen Kinderhaus. Lungstraß hat dann 1889 an der Poppelsdorfer Allee noch eine Heimstätte für umherirrende Mädchen und Trinkerinnen eröffnet. Sie wurde dann auch politisch aktiv in ihren späteren Jahren und hat sich vor allem gegen Prostitution eingesetzt. Sie hat zudem später noch einen Appell für eine Gesetzesinitiative verfasst, nach der Väter unehelicher Kinder zu Unterhaltszahlungen verpflichtet werden sollten. Das gab es bisher ja noch nicht. Dieser Appell wurde dann von 16.000 Bonnern unterschrieben und an die Kaiserin und den Berliner Reichstag weitergeschickt. Das Thema wurde aber abgeschmettert und nicht im Parlament debattiert. Im Jahr 1900 dann aber wurde die Unterhaltspflicht endlich ins bürgerliche Gesetzbuch aufgenommen.
Was ganz schön ist, Lungstraß hat diesen Erfolg noch erlebt, aber 4 Jahre später, 1904, starb sie dann, wahrscheinlich an einem Herzleiden. Und sie liegt auf dem alten Friedhof hier in Bonn begraben.
Bis zu ihrem Tod, 1904, soll sie insgesamt 2100 Frauen aufgenommen haben und mehr als die Hälfte soll wieder den Sprung ins bürgerliche Leben geschafft haben. Und insgesamt 2000 Kinder soll sie gepflegt und teilweise auch mit aufgezogen haben.
Ein Rieseneinsatz, da sind wir uns, denke ich, auf jeden Fall einig. Aber bei all diesen Bemühungen für junge Frauen und Mädchen stellt sich mir die Frage, ob Bertha Lungstraß als Frauenrechtlerin gelten kann. Sie hat sich ja für Frauenrechte eingesetzt, ganz klar. Aber war das auch ihr eigentliches Ziel? Also hatte sie für Gleichberechtigung ein Bewusstsein? Ihr Einsatz war ja vor allem sehr religiös motiviert.
Das ist wirklich eine gute Frage. Sie hat zwar auch mehr Bildungschancen für Mädchen befürwortet, aber hat sich zum Beispiel nie für das Wahlrecht, das ja damals auch ein großes Thema war, oder andere politische Teilhabe von Frauen eingesetzt. Aber dass sie sich diesem System bewusst war, in dem Mädchen und Frauen damals so schlecht gestellt waren und explizit dagegen etwas tun wollte, das kann man schon irgendwie als feministisch bezeichnen, auch wenn sie sich selbst nicht so genannt hätte, nehme ich mal an.
So oder so hat Lungstraß natürlich extrem wichtige soziale Arbeit für diese Frauen in dieser Zeit geleistet. Uns hat der Blick hinter diese Tür krasse Perspektiven eröffnet. Wir haben von furchtbaren Lebensumständen vieler Frauen erfahren, in einer Zeit, die gar nicht so lange her ist.
Ja, mit diesen abschließenden Gedanken beenden wir diese Folge. Vielen Dank euch fürs Zuhören und danke an Isabel Busch vom Haus der Frauengeschichte in Bonn.
Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast bewertet, im besten Falle natürlich gut und wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. In einem Monat kommt die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Das war Hinter Bonner Türen, ein Podcast des Bonner Generalanzeigers, weil sich an jeder Ecke spannende Geschichten verstecken. Eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Johanna Lübcke, Christine Ludewig und Andreas Deik. Sprecher Martin Busch. Grafik Sabrina Stamp.